Draculas Ankunft. 10. Kapitel. Logbuch der Demeter. Von Varna nach Whitby. Begonnen am 18. Juli. Es ereignen sich seltsame Dinge an Bord und ich fühle mich gezwungen, von jetzt an genaue Notizen zu führen. Es begann am 6. Juli, als wir unsere Ladung, Silbersand und Kisten mit Erde, aufnahmen. Am Mittag setzten wir Segel bei frischem Ostwind. Wir hatten 5 Mann Besatzung, den Steuermann, 2 Mate, den Koch und mich, den Kapitän. Am 12. Juli erreichten wir die Dardanellen. Wir liefen bei Dunkelheit in den Archipel ein. Einen Tag später passierten wir Kap Matapan. Irgendetwas ist los, aber die Mannschaft schweigt beharrlich. Am 14. Juli schien die Mannschaft plötzlich ängstlich, obwohl es alles kräftige, unerschrockene Burschen sind, die nicht das erste Mal auf See waren. Der Steuermann versuchte etwas aus ihnen herauszubekommen, aber sie bekreuzigten sich nur. Das, was mir am meisten Sorgen macht, ist, dass einer der Jungs sagte, »Etwas ist an Bord«. Am 16. Juli meldete der Steuermann in der Früh einen der Männer, Petrovski, als vermisst. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Die Männer werden immer unruhiger. Ich muss die Sache schnell unter Kontrolle bekommen, sonst droht mir eine Meuterei. Am 17. Juli vertraute mir Olgarin völlig verstört an, dass sich ein fremder Mann an Deck befinde. Er habe ihn durch einen Nebelschleier gesehen. Ich glaubte ihm nicht. Auch als er unter Tränen beteuerte, ihn gesehen zu haben. 22. Juli. Wir haben seit 3 Tagen schlechtes Wetter, aber wir segeln trotzdem weiter. Da so viel zu tun ist, scheint die Angst der Männer vergessen und auch der Steuermann hat sich mit der restlichen Mannschaft ausgesöhnt. Wir passierten Gibraltar und fuhren dann durch die Meerenge hinaus auf das offene Meer. Alles ist in Ordnung. 24. Juli. Ich bin mir langsam sicher, dass ein Fluch auf dem Schiff liegt. Bei der Einfahrt in den Golf von Biscaya erlebten wir ein schweres Unwetter. Da wir einen Mann verloren hatten, war das Segel nun äußerst schwierig. Der Sturm kostete uns noch einen zusätzlichen Mann. Er ist spurlos verschwunden. Zu meiner Überraschung hat mich die Mannschaft gebeten, zu zweit Wache halten zu dürfen. Aus einem belauschten Gespräch habe ich erfahren, dass die Männer darüber tuschelten, dass ein Fremder an Bord sei. 28. Juli. Seit 4 Tagen wütet nun schon ein Sturm. Es gibt keinen Schlaf für uns und wir sind alle am Ende unserer Kräfte. Wachen können wir kaum noch aufstellen. Einer der Männer bot freiwillig an, Wache zu halten. Ich nahm an. 29. Juli. Der Mann, der freiwillig Wache bezog, ist verschwunden. Es gab ein großes Geschrei. Wir durchsuchten alles erneut, fanden aber nichts. Die Mannschaft ist in Panik. 30. Juli. Völlig erschöpft ging ich in meine Kabine, um ein wenig zu schlafen. Nach wenigen Stunden weckte mich der Steuermann, der meldete, dass mehrere Leute bei der Wache und am Steuer fehlten. Jetzt sind nur noch der Steuermann, 2 Mann der Besatzung und ich übrig. 1. August. Wir hatten nun 2 Tage lang Nebel. Wir hatten gehofft, dass wir im Englischen Kanal ein Notsignal abgeben könnten, aber wir sahen kein anderes Segel. Da ich mit den wenigen Leuten die Segel nicht mehr raffen kann, muss ich nun vor dem Wind laufen. Ich bin sicher, dass wir einem schrecklichen Unglück entgegentreiben. Unser bärbeißiger Steuermann ist am mutlosesten, so als wäre alle Kraft von ihm abgefallen. Die anderen 2 Männer scheinen schon weit über ihre Angst hinaus zu sein. Alle arbeiten wacker und sind auf das Schlimmste gefasst. 2. August. Ein Schrei vom Deck. Sofort eilte ich hinzu, ebenso der Steuermann, mit dem ich fast zusammenstieß. Der Wachhabende ist fort. Wegen des Nebels können wir nicht genau sagen, wo wir sind. Gott stehe uns bei. 3. August. Ich bin jetzt vollkommen allein. Oh mein Gott. Als ich um Mitternacht den Mann am Steuer ablösen wollte, war niemand mehr da. Die See war ruhig, der Wind gleichmäßig. Und ich konnte das Steuer nicht allein lassen. Ich rief nach dem Steuermann, der kurz darauf im Schlafanzug und mit verstörtem Blick an Deck kam. Blankes Entsetzen stand in seinen Augen, als er mir ins Ohr flüsterte. Glauben Sie mir, es ist hier. Ich weiß es nun ganz bestimmt, denn ich habe es auf der Wache selbst gesehen. Es war groß und mager und totenbleich.
Ich fürchtete um den Verstand meines Steuermannes, aber bevor ich ihn beruhigen konnte, fuhr er schon fort.
Ich weiß, dass es hier ist. Es ist irgendwo auf dem Schiff, vielleicht in einer der Kisten. Bleiben Sie am Steuer, ich bin gleich wieder hier.
Er warf mir noch einen warnenden Blick zu und legte dann die Finger an die Lippen. Anschließend griff er nach der Werkzeugkiste und einer Laterne und verschwand unter Deck. Der Wind hatte aufgefrischt, deshalb konnte ich das Ruder nicht verlassen. Ich war mir sicher, dass mein Steuermann den Verstand verloren hatte. Die Kisten aber, dachte ich, sind fest und stabil. Daran soll er sich ruhig erstmal ein wenig austoben und so zur Ruhe kommen. Ich hörte den Steuermann im Laderaum klopfen und begann vorsichtig Hoffnung zu schöpfen. Vielleicht beruhigte er sich ja bald und war mir dann wieder ein Gefährte in der gemeinsamen Not. Doch dann drang plötzlich ein grausiger Schrei an mein Ohr. Der Steuermann rannte an Deck, die Augen weit aufgerissen. Sein Gesicht war schrecklich verzerrt und er rief:
»Er ist hier! Er ist hier!«
Bevor ich ihn packen konnte oder überhaupt etwas sagen konnte, sprang er auf die Reling und warf sich in die schwarzen Fluten. Fast bin ich erleichtert, denn nun glaube auch ich, das Geheimnis zu kennen. Er war der Wahnsinnige, der die anderen Leute verschwinden ließ und nun selbst sein Ende gefunden hat. Wenn ich endlich in einen Hafen komme, werde ich alles zu verantworten haben, falls ich jemals einen Hafen erreiche. 4. August. Es ist so neblig, dass ich nicht sehen kann, ob die Sonne aufgeht. Aber ich bin Seemann und ich weiß, dass die Sonne jetzt aufgeht. Ich musste die ganze Nacht das Steuer festhalten und als ich in der Finsternis stand, sah ich ihn. Es. Gott steh mir bei und verzeih mir die große Sünde, aber der Steuermann tat das Recht, als er sich in die See stürzte. Als Seemann den Tod in den schwarzen Wassern zu suchen, darf einem nicht verübelt werden. Aber ich bin nun einmal der Kapitän. Ich darf mein Schiff unter keinen Umständen verlassen. Ich werde mich gegen das Ungeheuer wehren. Ich werde meine Hände an das Ruder fesseln. Ein Kreuz habe ich nun ebenfalls bei mir. Soll es nur kommen, ich werde es empfangen. Diese Abschrift werde ich in einer Flasche versiegeln und hoffen, dass sie jemand findet, damit meine Seele reingewaschen werden kann von dem Vorwurf, ich habe nichts unternommen, um meine Mannschaft zu retten.
11. Kapitel. Mina Murray erschauderte bei den Worten, die sie gerade las. Es kam ihr so vor, als würde sich eine kalte Hand auf ihren Rücken legen und ihr mit abgebrochenen Fingernägeln über die Haut fahren. Sie fühlte sich matt und erschöpft, als sie die Zeitung sinken ließ, in der die Logbucheinträge des bedauernswerten Kapitäns abgedruckt waren. »Was ist dort nur geschehen?«, fragte sie über den Rand der Zeitung Lucy Westenra, die auf einem kleinen Sofa Platz genommen hatte und aussah, als wäre sie von weißen, aufschäumenden Fluten umgeben. Ihr mit Perlen geschmücktes Kleid, das mit kleinen Stickereien verziert war, umspielte den schlanken, sich immer elegant bewegenden Körper der jungen, rotblonden Frau, die das Leben stets so leicht nahm, dass es Mina manchmal schwer fiel, nicht eifersüchtig auf sie zu sein. Sie, die kleine, rothaarige, blasse Frau, die sich nur dann wohlfühlte, wenn es sittsam in ihrer Umgebung zuging, sah gelegentlich wehmütig zu Lucy, die über schmutzige Witze ebenso lachen konnte, wie über Abbildungen des Kamasutras, das sie aus der Bibliothek ihres Vaters stibitzt hatte. Und genau das war's, was Mina so sehr verwirrte. Sie wollte immer vornehm sein, immer gebildet und artig, und doch hatten sie die Bilder ebenso fasziniert wie erregt. Über sich selbst erschrocken hatte sie sich vorgestellt, wie ihr Jonathan sie ebenso leidenschaftlich liebte, wie es die Figuren auf den Bildern in dem Buch taten. Sie wollte sich vorstellen, wie sie auf den Knien saß, sich mit den Händen abstützte und Jonathan sie an der Hüfte packte. Sie. Ihr wurde schon alleine bei dem Gedanken daran ganz anders zumute, worüber sie einerseits ganz glücklich war, denn so brauchte sie nicht weiter an den Artikel zu denken, den sie eben gelesen hatte und der Angst in ihr hatte emporsteigen lassen. Andererseits gehörten sich solche Gedanken für eine junge Dame nicht. Sie waren unschicklich und galten in den Kreisen, in denen Mina sich so gerne bewegen würde, als unmoralisch. Lucy aber war vollkommen unmoralisch. Sie war eine Verführerin, eine Freundin, die nur das Schlechteste in einem zum Vorschein brachte. »Deswegen mag ich sie wahrscheinlich so gerne«, dachte Mina und lächelte, als sie ihre Freundin dort sitzen sah, ihren schneeweißen Hals mit einer silbernen, glänzenden Kette betont und ihre schmalen Lippen mit einem dezenten Rot nachgezeichnet. Sie war alles, was Mina so gerne sein wollte. »Was liest du da eigentlich?«, wollte Mina wissen, als sie langsam aber sicher zu begreifen begann, dass Lucy ihr auf den Artikel, den ihre Freundin gerade gelesen hatte, keine Antwort geben würde. »Einen Brief«, schmachtete sie und presste ihn sich an die schmale Brust. »So liebevoll und hinreißend geschrieben,
dass ich mich glatt in den Verfasser verlieben könnte. »Schon wieder ein Antrag?« fragte Mina ungläubig.
»Ist das nicht herrlich?«
rief Lucy, sprang von ihrem Platz auf und drehte sich einmal um sich selber. »Arthur Holmwood hat ihn mir geschrieben und wundervolle Worte gewählt,
um alleine nur meine Augen zu beschreiben.
Er ist ein Poet, ein wundervoller Dichter und Denker. Mina, ich habe mich verliebt. Zum dritten Mal in 2 Wochen«, erwiderte Mina lachend und konnte nicht glauben, wie sehr Lucy der Männerwelt den Kopf verdrehte. Egal, wo sie mit ihr hinkam, jeder wollte mit ihr reden, nur einmal kurz die Aufmerksamkeit dieser Frau genießen, die es alleine nur mit einem Lächeln schaffte, konservative Aristokraten dazu zu bringen, über ihre längst verloren gegangene Jugend zu reden. Lucy war ein Phänomen. Sie war einfach unglaublich. Und jedes Gefühl, das sie erlebte, jede noch so kleine Regung musste sie ausleben und hinaus in die Welt tragen. Im Gegensatz zu Mina. Sie gab sich lieber zurückhaltend, wollte in einer Diskussion keine unpassende Frage stellen oder sich einfach bei einem Mann unterhaken, der sie zum Buffet begleitete. Nein, sie hielt sich stets zurück und beobachtete lieber das bunte Treiben vor sich, um dann darüber zu lachen oder sich davon abgestoßen zu fühlen. »Was kann ich denn dafür, dass der gute alte Dr. Seward sein Herz an mich verliert? Ich habe ihn schließlich nicht darum gebeten.« »Du hast ihn abgelenkt von den ganzen Verrückten und Irren, um die er sich jeden Tag kümmern muss«, rief Mina und erschauderte, wenn sie nur an die Geschichten dachte, die Dr. John Seward zu erzählen wusste, wenn ein wenig Alkohol seine Zunge gelockert hatte. Alleine die Geschichte über den käferessenden, auf dem Boden herumkriechenden Renfield hatte ihr 2 schlaflose Nächte beschert. Sie konnte einfach nicht verstehen, wie jemand so verrückt werden konnte, dass er der Meinung war, das Leben aus den Körpern von Ungeziefer saugen zu können. Sie erschauderte und wünschte sich nichts sehnlicher, als dass Seward diese Anekdote nicht erzählt hätte.
»Da ist mir Quincy P.«
Und dabei betonte sie das P so ruchlos, verführerisch und lasziv, dass Mina ganz schwindelig wurde.
»Morris, 1000-mal lieber, auch wenn ich es nicht mag, dass er immer erzählt, wie er in Afrika Löwen jagen geht.«
»Aber du hast dich anscheinend entschieden«, meinte Mina lachend und zeigte auf den Brief, den Lucy sich noch immer gegen die Brust presste. »Und ich freue mich für dich, dass du endlich eine Entscheidung getroffen hast.«
Mit diesen Worten wurde ihr selber ganz wehmütig und traurig. Seit Wochen schon hatte sie von Jonathan nichts mehr gehört und langsam aber sicher begann sie, sich Sorgen zu machen. War ihm etwas geschehen? Der letzte Brief, den sie von ihrem Verlobten erhalten hatte, war ein lieblos dahingeschriebenes Aneinanderreihen von Worten gewesen, die von jedem Mann der Welt hätten verfasst sein können. Es hatte einfach alles gefehlt. Alles. Da waren keine lieben Anekdoten zu lesen gewesen, keine zwischen den Zeilen verborgenen Anspielungen, wie er sie vermisste und liebte. Nichts. Nur die Worte: »Mir geht es gut, ich bleibe weitere 3 Wochen in den Karpaten bei Graf Dracula. In Liebe, Jonathan.« Das war alles. Mehr nicht. Mina seufzte und wünschte sich so sehr, dass ihr Verlobter endlich zu ihr zurückkehren würde.
12. Kapitel.
»Guten Morgen«, sagte Arthur Holmwood leise, als er die Tür zum Zimmer seiner Verlobten öffnete und durch den langsam entstehenden Spalt zum Bett spähte, in dem sie lag. Er, der blonde, hochgewachsene Mann, der seit mehr als 2 Wochen an nichts anderes mehr denken konnte als an seine Lucy, fühlte sich unbehaglich. Nicht zum ersten Mal war ihm aufgefallen, dass Lucy es nicht schaffte, einen Termin zum Frühstück einzuhalten. Arthurs Mutter, schwach und gebrechlich und von einer Leberzirrhose schwer gezeichnet, hatte endlich die Kraft gefunden, wieder einmal mit ihrem Mann und ihrem Sohn gemeinsam zu frühstücken. Sie hatte natürlich gehört, dass Arthur sich verlobt hatte und dass es eine ausgesprochen schöne und liebreizende Frau war, die das Herz ihres Sohnes erobert hatte. Und ebenso neugierig wie abweisend war sie gewesen, als Arthur ihr vorgeschlagen hatte, Lucy bei sich zu Hause kennenzulernen. Und jetzt das. Arthur wollte gar nicht daran zurückdenken, wie argwöhnisch seine Mutter auf die Wanduhr geschaut hatte, als es 9 Uhr geschlagen hatte und Lucy nicht zum Frühstück heruntergekommen war. Als 10 Minuten vergangen waren, hatte sie verächtlich geschnauft und ihrem Mann sowie Arthur einen guten Appetit gewünscht, obwohl sie diesen selbst bestimmt nicht hatte. Denn schon seit Wochen ernährte sich seine Mutter kaum noch.
Immer wieder erbrach sie sich oder war von einer unheilbaren Übelkeit geplagt. Und jetzt, wo sie sich heruntergequält hatte, um gemeinsam mit ihnen zu speisen, hatte Lucy es wieder einmal nicht geschafft, am Morgen aus dem Bett zu kommen. So kannte Arthur sie gar nicht. Sie war damals immer ein Ausbund an Fröhlichkeit und Lebenslust gewesen. Der frühe Morgen, so hatte er gedacht, war ihre liebste Stunde, denn so konnte sie den beginnenden Tag begrüßen und sich darüber freuen, wie die Spatzen sich in der Wassertränke wuschen und die Eichhörnchen sich über die Wiese des Anwesens spurteten, um einen rettenden Baum zu erreichen, damit sie nicht von den Katzen gerissen wurden. Lucy war morgens immer glücklich gewesen. Bis jetzt. Denn innerhalb von einer Woche hatte sie es nicht einmal geschafft, aus dem Bett zu kommen. Und auch jetzt, wo er die Tür immer weiter aufstieß, musste er mit Bestürzung feststellen, dass sie noch immer in einem tiefen Schlaf gefangen war, obwohl er sie schon dreimal angesprochen hatte. »Lucy?« fragte er besorgt und trat nun, wie er es eigentlich gar nicht gewollt hatte, ganz nah an ihr Bett heran. Die gute Erziehung, die er genossen hatte, verbat ihm eigentlich, die Privatsphäre einer schlafenden Frau zu verletzen. Wer konnte schließlich schon wissen, wie sie da lag und ob nicht eines ihrer Schlafgewänder aus Versehen zu hoch gerutscht war und einen wohlgeformten, blassen Oberschenkel freigab? Nein, man musste den Anstand wahren. Und es missfiel Arthur immer mehr, dass Lucy ihn durch ihre Unzulänglichkeit in so peinliche Situationen brachte. Er atmete tief ein, als er die Hand nach ihr ausstreckte und sie an der Schulter berühren wollte. Mit einem erschreckten Laut auf den Lippen wollte er zurückweichen. Niemals im Leben hatte er damit gerechnet. Als hätte Lucy nur darauf gewartet, dass er nahe genug an ihr Bett herantreten würde, war sie plötzlich herumgeschnellt. Ihre sonst zierliche und nicht gerade von großer Kraft beseelte Hand packte ihn am Handgelenk und zerrte ihn zu sich heran. Ohne dass er es verhindern konnte, fiel er neben sie.
»Was tust du da?«
rief er erschrocken und konnte sich nicht aus ihren Griffen befreien. Als wäre er nichts weiter als ein Kuscheltier, das man im Bett platzieren konnte, wie man wollte, zog sie noch einmal an ihm und drehte ihn auf den Rücken.
Mit einer Geschwindigkeit, die er selbst kaum begreifen konnte,
saß sie plötzlich auf ihm, ihre Hände auf seiner Brust und ihre Lippen so nah an seinem Mund, dass sie sich beinahe berührten. Ein heißer Stich unerwarteten Verlangens durchfuhr ihn, als er sie sagen hörte: »Nimm mich!« Im ersten Augenblick wollte er es zulassen, wollte den in ihm aufgestauten Bedürfnis nachgeben. Er hatte sich immer nach dieser Wildheit und nach der ungezügelten Gier des menschlichen Aktes gesehnt. Aber dann, als ihr Unterleib sich gegen den seinen presste, ihre Lippen sich auf seine senkten und ihre Zunge anfing, Dinge zu tun, von denen er nicht im Entferntesten geahnt hatte, dass man dies mit ihr machen konnte, regte sich ein Widerstand in ihm. Es war ein seltsames, durch seinen Körper schießendes Gefühl der Empörung, das ihn rufen ließ:
»Was tust du da?«
»Ich brauche dich«, stöhnte Lucy, küsste ihn wieder und fuhr dann mit ihrer Zungenspitze an seinem Hals entlang.
»Gib mir, was ich will.«
Und dann biss sie zu.
13. Kapitel.
»Sie hat was getan?«
wollte John Seward wissen, als sein alter Freund aus Jugendtagen vor ihm stand und ihm verstört erzählte, was sich heute Morgen in dem Haus seiner Eltern zugetragen hatte.
»Mich gebissen, wenn ich es doch sage«,
meinte Arthur und erschauderte bei dem Gedanken an Lucy unwillkürlich. Niemals im Leben hatte er damit gerechnet, dass sie so etwas tun könnte.
»Und danach ist sie einfach in sich zusammengesackt und hat weitergeschlafen?«
Arthur nickte.
»Und als sie dann mittags aufwachte, behauptete sie steif und fest, nicht wach gewesen zu sein, selbst dann nicht, als ich ihr die Bissspuren zeigte.« »Das ist wirklich seltsam. Deshalb bin ich zu dir gekommen«,
gestand Arthur und warf einen vielsagenden Blick aus dem Büro zu den hinter Gitterstäben sitzenden, verrückten Menschen, die John seit Jahren mit Eifer und einer Arthur abgehenden Portion Tatendrang beobachtete und zu verstehen versuchte.
»Ich habe gehofft, dass du vielleicht einmal nach Lucy sehen könntest«,
um dann einzuschränken.
»Falls es dir nicht so schwer fällt, mein Freund.«
»Ich werde heute Abend kommen«, meinte John und erhob sich dann von seinem Platz, als der ohrenbetäubende Lärm der Eingesperrten noch einmal zunahm.
»Wenn dieser wahnsinnige Renfield mich lässt, heißt das, denn er bietet immer interessantere Verhaltensmuster«,
erklärte er und griff gleich wieder zu seinem Block.
»Er wechselt, wie es scheint, zwischen mehreren Persönlichkeiten hin und her. sehr faszinierend.
Arthur stellte sich unter faszinierend eindeutig andere Dinge vor. Und doch folgte er seinem Freund aus dem unordentlichen Büro hinaus, hin zu der Zelle, die von einer Gittertür verschlossen war. Ohne auf die Wärter zu achten, die die Verrückten betreuten, abduschten oder ihnen Einläufe verpassten, ging er ganz dicht an Seward heran, um wenigstens ein bisschen Sicherheit zu verspüren. Obwohl er gebildet war, einen exzellenten Abschluss an der Universität gemacht hatte und genau wusste, wohin ihn sein Weg einmal führen würde, fühlte er sich ungemein unwohl zwischen all diesen nackten, geisteskranken Menschen, die ihn auf solch seltsame Art und Weise anstarrten. Es war ihm, als würden sie versuchen, alles in ihm zu ergründen. Er glaubte sogar für einen kurzen Moment, als er dem Blick einer jungen Frau ausgesetzt war, dass sie ihn Schicht für Schicht, einer Zwiebel gleich, sezierte und genau wusste, was ihn bewegte und wovor er Angst hatte. Als er hart schluckte und sich mit der Zunge über die spröden, rissigen Lippen leckte, passierte es schließlich. Die Frau sprang hervor und rief:
Puh, hab ich dich erschreckt?
Und kicherte dann so laut und irre, dass das, was sie noch zu sagen hatte, in ihrem Glucksen und Schütteln beinahe unterging.
Hab keine Angst, alles wird sich richten.
Alles wird sich richten? Arthur war noch immer wie betäubt und konnte nicht verstehen, was das Ganze sollte. Woher wusste sie, dass es ihm gerade schlecht ging? Aber bevor er seine Gedanken weiter vertiefen konnte, kam einer der Wärter, schlug mit einem Holzknüppel gegen die Gitterstäbe und rief:
Ruhig, Mädchen, oder es wird dir schlechter gehen.
Die Frau wich lachend zurück. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und rief mit lauter, sich überschlagender Stimme:
Ihr werdet alle für eure Sünden sterben, alle!
In diesem Augenblick begann auch Renfield zu brüllen. Ein ergrauter, hagerer Mann, der auf den Knien saß und wieder flehte:
Ich möchte einen Spatz, Dr. Seward, nur einen kleinen, niedlichen Spatz, einen Vogel, den ich lieben und liebkosen kann, ein...
Sie bekommen kein Tier mehr, das wissen Sie genau.
Es war doch nur ein Versehen, ein kleines Missgeschick. Ich wollte dem Sperling doch nichts Böses tun.
Sie haben ihn gegessen.
Renfields Augen begannen zu leuchten, als eine vage Erinnerung durch seine verrückt gewordenen Gedanken zu schweben schien und er sich daran erinnerte, wie er den Sperling verschlungen hatte. Sein unrasiertes, blasses Gesicht schimmerte plötzlich vor Freude und Entzücken, als er mit geifernder Stimme meinte:
Leben. Im Blut steckt das ewige Leben. Was soll das heißen?
Wollte Arthur wissen und schüttelte dann den Kopf, als ihm bewusst wurde, dass er das eigentlich gar nicht in Erfahrung bringen wollte.
Vergiss es. Sie würden sich doch bestimmt auch über eine Katze freuen, oder?
Wollte Seward wissen und sprang, ebenso wie Arthur vom Schrecken getrieben, zurück, als Renfield sich nach vorne katapultierte und mit seinen in Lumpen gewickelten Händen nach den Gitterstäben griff.
Eine Katze!
Schrie er.
Ich will eine Katze, eine große, eine mächtige.
Um dann wieder auf die Knie zu sinken und mit einer kindlich klingenden Stimme zu brabbeln.
Ein kleines, niedliches Kätzchen, das ich lieb haben und mit dem ich kuscheln kann, an dessen Schnurren ich mich beruhigen kann. Diesen Wunsch können Sie mir doch nicht abschlagen, Doktor, oder? Ich meine, Sie können einem kranken Mann wie mir doch kein Kätzchen verweigern.
Bei diesen letzten vier Worten hatte Renfields Stimme einen lauernden, unterschwellig aggressiven Ton angenommen, so dass sich Arthur sicher war, dass der sichtlich verrückte Mann gleich wieder nach vorne gegen die Gitterstäbe springen würde, um sie zu rütteln und zu schütteln. Aber Renfield tat es nicht. Er fixierte Arthur nur mit seinen hellen, blauen Augen, in denen ein unnahbares, dem Wahnsinn gleiches Feuer schimmerte.
Du...
murmelte er und zeigte auf Arthur.
»Ich?«
fragte er, obwohl er es gar nicht wollte und machte dabei unbewusst einen Schritt zurück.
»Du hast ihn gesehen?«
»Wen?«
»Den Meister«,
murmelte Renfield.
»Du bist ihm begegnet, hast ihm in die Augen geschaut, dem Meister.«
»Wer ist denn Ihr Meister?« wollte Seward ganz Wissenschaftler wissen und starrte den verrückten Mann an, der Arthur nicht aus den Augen ließ.
»Wer ist es?« »Der Herr.«
»Natürlich, aber wer ist Ihr Herr?«
»Er ist mächtig, unendlich mächtig«,
erklärte Renfield. Dann kicherte er, setzte sich wieder auf den Boden und kratzte mit dem Zeigefinger Dreck aus den Fußbodenfugen.
»Er ist hier in London. Er sucht sich gerade seine ersten Opfer.
Was heißt das?
Wollte Arthur aufgeregt wissen. Obwohl er es nicht wollte, hatte er plötzlich das Gefühl, als würde Renfield irgendetwas wissen, das mit Lucy zu tun hatte. Und die Chance, seine Verlobte auf irgendeine Art und Weise retten zu können, konnte und wollte er sich nicht entgehen lassen.
»Ich weiß es nicht«, erwiderte Seward und schüttelte den Kopf. »So hat er nur einmal gesprochen, vor gut einer Woche, als die Demeter führerlos in London eingelaufen ist. Aber was hat das mit Lucy zu tun?«
»Sie ist schön, nicht wahr?«
entgegnete Renfield kichernd.
»Fallendes Haar, porzellanhelle Haut, ein Kind von edlem Geblüt.«
»Woher kennt er Lucy?«
schrie Arthur aufgebracht. Seward zuckte die Schultern und antwortete.
»Ich weiß es nicht.«
»Schon immer liebte er schöne Frauen, schon immer verführte er sie.«
Dann sprang er wie von einem Katapult geschleudert nach vorne und griff mit seinen Händen nach Arthur und schrie.
»Und mich hat er verschmäht, mich hat er gehasst, mich wollte der Herr nicht, mich wollte er nie.«
Vierzehntes Kapitel. Lucy war so blass. Sie wirkte wie ein verloren gegangenes Kind, das sich in eine Häuserecke gesetzt hatte, um die schweren Stunden zu überstehen, die plötzlich über sie hereingebrochen waren. Sie versuchte, sich ganz klein zu machen, so als wolle sie gar nicht, dass man sie bemerkte. Immer wieder kamen Mina diese Gedanken, wenn sie neben dem Krankenbett ihrer Freundin saß, sie betrachtete und glaubte, in das Gesicht einer Toten zu blicken. Noch nie hatte Mina so einen blassen Menschen gesehen. Sie war so weiß wie eine frisch gestrichene Wand. Wieder strich Mina ihrer Freundin eine Haarsträhne aus dem Gesicht und wunderte sich, als sie deren Hals betrachtete, über die beiden nadelstichkleinen Einstiche an ihrer Hauptschlagader. Bei einem kurzen Blick wären ihr diese beiden Male bestimmt nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo Lucy so krank war, dass kein Arzt der Welt sagen konnte, in welche Richtung sich ihre körperliche Verfassung entwickeln würde, konnte man die Einstiche ganz deutlich sehen. Sie hoben sich von ihrer weißen Haut ab, wie zwei rote Farbkleckse auf Papier. Als Minas Finger über die Male fuhren, zuckte Lucy zusammen und drehte den Kopf. Wie unter größten Anstrengungen öffnete sie die Lider und versuchte, ihre Freundin aus trüben, vor Müdigkeit stumpf gewordenen Augen anzuschauen. Ihre blassen Lippen verzogen sich zu einem freudlosen Lächeln und präsentierten schneeweiße, messerscharfe Zähne, wie Mina sie noch nie bei einem Menschen gesehen hatte. Es wirkte so, als würden kleine Dolche im Mund ihrer Freundin wachsen, und dadurch, dass ihr Zahnfleisch ebenso weiß wie ihre Hautfarbe geworden war, traten sie noch deutlicher hervor. Mina seufzte laut vor Traurigkeit, als sie ihre Freundin betrachtete.
»Wie geht es dir, Lucy?«
Es dauerte eine ganze Weile, bis ihre Freundin die Kraft gefunden hatte, zu antworten. Und dann, als sie redete, waren ihre Worte fast nur ein Hauch und kaum zu verstehen.
»Du bist hier? Den ganzen Tag schon? Ist es spät? Der Abend bricht in Kürze herein, es wird bereits dunkel. Dann kommt er wieder, nicht wahr?
Arthur müsste jeden Augenblick wieder hier sein, ja, Lucy. Er ist gerade bei John.«
»Arthur?«
fragte Lucy so leise, dass sich Mina vorbeugen musste, um ihre Freundin verstehen zu können.
»Dein Verlobter?« »Ich bin einem anderen versprochen«,
murmelte Lucy und schluckte hart, als ihr Körper sich entspannte und sie in das Kissen zurücksank, das man um sie herum aufgebettet hatte, damit sie es bequem hatte.
»Was meinst du damit?« »Den Prinzen.«
Das erste Mal, seit Lucy die Augen geöffnet hatte, lächelte sie sanft und suchte mit unendlich langsamen Bewegungen nach der Hand ihrer Freundin. Kalt waren Lucys Finger und so zerbrechlich und schwach, dass Mina sich nicht traute, die Hand ihrer Freundin zu fest zu drücken.
»Wen meinst du damit?«
»Er hat mir ewiges Leben versprochen«,
murmelte Lucy, seufzte noch einmal und wandte dann den Kopf zum Fenster, wo das Licht der Sonne mehr und mehr zu verblassen begann. Die ersten dämmerigen Schatten waren gerade dabei, sich auszubreiten und krochen schlangengleich in das Zimmer hinein, in dem Lucy lag.
»Sobald die Tage sich dem Ende entgegenneigen, werde ich stärker.«
»Ach, Lucy«,
meinte Mina leise und strich ihr wieder eine Haarsträhne beiseite.
Was würde ich mich freuen, wenn du wieder zu Kräften kommen würdest.
Er würde dich bestimmt auch mögen.
Ich verstehe mich mit Arthur sehr gut,
lenkte sie das Gespräch wieder auf Lucys Verlobten, da es ihr langsam aber sicher unheimlich wurde, dass ihre beste Freundin immer wieder von einem fremden, Mina völlig unbekannten Mann sprach. Sie erschauderte bei dem Gedanken daran, dass es jemanden geben sollte, der Lucy noch mehr faszinierte, als Arthur es tat. Natürlich, Lucy war schon immer sehr sprunghaft gewesen und hatte ihr Herz an Männer verschenkt, die es verstanden hatten, ihr mit einschmeichelnden Worten Komplimente zu machen. Aber untreu war sie nie gewesen. Bevor sie sich mit einem anderen Mann einließ, hatte sie stets jede vorherige Bindung gelöst. Und jetzt sollte es plötzlich neben Arthur noch jemanden geben? Mina wollte es nicht glauben und sah mit Entsetzen, wie Lucy den Kopf schüttelte und meinte,
»Arthur ist nicht mein Prinz. Mein Prinz ist so anders, fremd, unbeholfen in der unbekannten Stadt.
Wo hast du ihn getroffen?«
»Auf der Straße. Er sprach mich an und sagte, er sei neu hier und würde sich noch nicht auskennen.«
In Lucys dumpfen Augen leuchtete es kurz auf, bevor sie sagte,
»Er lud mich zu sich ein.«
»Du bist doch nicht etwa alleine mit zu ihm gegangen?«
»Er war so nett.«
»Was hat er dir getan?«
»Er schenkte mir das ewige Leben, Mina«, erwiderte Lucy lächelnd. »Und dich mag er auch. Dich mag er sehr.«
Bei diesen Worten schlief Lucy wieder ein und sank, als wäre alles Leben aus ihr gewichen, in sich zusammen. Mina, die wie versteinert am Bett ihrer Freundin saß, musste schwer schlucken und wünschte sich nichts Sehnlicheres, als dass Jonathan endlich wieder nach Hause zurückkehrte.
15. Kapitel.
»Sie ist so leichenblass«, murmelte Seward, während er das zarte Handgelenk von Lucy befühlte und den regelmäßigen, aber schwachen Puls der rothaarigen Frau ertastete, so als wäre kein Tropfen Blut mehr in ihrem Körper.
»Sie hat sich aber nicht verletzt«,
erklärte Arthur, der noch immer ganz erschrocken darüber war, dass er Renfield und seine Toberei hatte miterleben müssen.
»Das hätten wir doch gesehen. Ich meine, in einem Körper ist schließlich sehr viel Blut.«
»Mehr als 7 Liter«,
bestätigte Seward und ließ seinen Blick noch einmal über die nun immer spitzer hervortretenden Konturen von Lucy gleiten, bevor er sagte,
»Ich kann mir das alles nicht erklären, wenn ich ehrlich bin.« »Hat es vielleicht hiermit etwas zu tun?«
wollte die unscheinbare, sich immer im Hintergrund aufhaltende Mina wissen und deutete auf die zwei kleinen feuerroten Male, die sich an der Hauptschlagader von Lucys Hals befanden.
»Ich meine, es sieht ganz so aus, als wäre sie dort gestochen worden.«
»Interessant«,
meinte Seward und beugte sich vor, um die beiden Einstiche genauer betrachten zu können. Als er sich wieder zurücklehnte, zuckte er mit den Schultern.
»Das könnte vielleicht die Ursache des Blutverlustes sein, Arthur?«
»John,
hättest du etwas dagegen, wenn ich einmal einen alten Kommilitonen darum bitten würde, sich Lucy einmal anzuschauen? Er ist ein Universalgelehrter und kennt sich mit den erstaunlichsten Krankheiten aus. Lucys Krankheitsbild würde ihn bestimmt interessieren, und ich bin mir sicher«,
fügte John schnell hinzu, als er sah, wie Arthur protestierend den Mund öffnen wollte,
»dass er auch eine Idee hat, wie man Lucys Krankheit besiegen kann.« »Und wer ist dieser Mann, wenn ich fragen darf?«
»Das darfst du, natürlich.«
»Und wie heißt er?«
»Abraham van Helsing.«
16. Kapitel.
Ohne dass die beiden Männer es mitbekommen hatten, hatte sich die Tür von Lucys Krankenzimmer geöffnet. Mina hörte dennoch das leise Rascheln des Kleides, das das Dienstmädchen trug.
»Miss Murray?«
bat sie, die Belästigung zu entschuldigen, und flüsterte weiter, als Mina an sie herangetreten war, und sah, dass die braunhaarige, korpulente Frau auf einem silbernen Tablett einen Brief liegen hatte.
»Was gibt es?« »Für Sie.«
»Für mich?«
fragte sie verwundert und griff nach dem Brief.
»Aber woher?«
»Das weiß ich nicht. Der Bote brachte ihn gerade und meinte, er sei für Sie.«
»Danke.«
Mit diesen Worten zog sich die junge Frau wieder zurück und schloss die Tür ebenso leise, wie sie sie geöffnet hatte. Und während John meinte, er wolle nun einen Abraham van Helsing kontaktieren, glaubte Mina vor Schreck in Ohnmacht fallen zu müssen, denn der Brief, den sie erhalten hatte, war von einer Ordensschwester aus Deutschland aufgesetzt worden, die ihr mitteilte, dass ihr schwacher und dem Tode nahe Verlobter in ihrer Obhut war.
»Meine Herren«, sagte der grauhaarige, leicht untersetzte Professor, als er im Obduktionssaal stand und eine frisch geöffnete Leiche vor sich auf dem Präpariertisch liegen hatte. »Es tut mir leid, aber ich werde diese Stunde leider nicht beenden können.«
Mit diesen Worten wandte sich Van Helsing an den neben ihm stehenden Assistenten, einen Studenten, der das Studium der Medizin mit einer besonderen Auszeichnung beenden würde, und sagte,
»Bitte übernehmen Sie.«
»Sehr gern, Herr Professor«,
sagte der junge ehrgeizige Mann und positionierte sich, als wäre er eine exakte Kopie des Professors, am Tisch und stellte eine Frage, die den Besorgten von Helsing trotz aller persönlich eingetretenen Probleme schmunzeln ließ.
»So, was haben wir denn hier?«
Van Helsing zog sich zurück. Der Brief, den man ihm gereicht hatte, als er gerade dabei gewesen war, den Brustkorb des Toten zu öffnen, lag nun zitternd in seiner Hand. Er musste die Zeilen ein zweites und ein drittes Mal lesen, damit er den Inhalt auch wirklich verstehen konnte. Und als er sich sicher war, alles genau verstanden zu haben, wie er sollte, klingelte er nach seinem persönlichen Diener und bat diesen, so schnell wie möglich eine Überfahrt von Amsterdam nach London zu buchen.
»London, mein Herr?«
»Ja«, bestätigte der Professor, der schon damit angefangen hatte, Kleidung aus dem Schrank zu nehmen und diese hastig in einem vor ihm aufgebauten Koffer zu werfen.
»Am besten heute noch.«
»Mit Rückfahrt?«
»Darum kümmere ich mich, wenn ich erst einmal in London bin, Johann«, sagte Van Helsing
und trat schließlich noch einmal an den Schrank heran, nachdem sein Diener die Tür leise und diskret geschlossen hatte. Er griff in die hinterste Ecke und erschauderte bei der Berührung des Holzes. Niemals im Leben hatte er damit gerechnet, dieses Utensil je mit auf Reisen nehmen zu müssen. Es war doch immer nur ein Hirngespinst von ihm gewesen, eine fixe Idee, wenn man so wollte. Und doch war er sich sicher, dass er den Pflock, den er nun hervorholte, in London brauchen würde.
17. Kapitel.
So hatte sie Jonathan noch niemals gesehen. Er war erschöpft und kaum dazu in der Lage, sich auf die Ellenbogen zu stützen, um sie mit einem Lächeln zu begrüßen. Er begrüßte sie zwar mit einem »Mina«, ohne dabei aber auch nur eine Gefühlsregung in der Stimme zu haben. Es war ein monotones, tonloses »Mina«, das sie bis ins Mark erschütterte. Er wirkte grau, als das Licht der Kerze, die eine liebenswerte kleine Ordensschwester in den Händen hielt, auf sein Gesicht fiel. Eine Frau, die von so ehrlicher Offenheit war, dass man sich in ihrer Nähe sofort wohlfühlte, ohne zu wissen, warum es so war. Sie hatte Mina schon am Bahnhof erwartet und ihr sofort etwas zu essen und zu trinken angeboten. Da ihr Englisch nicht sehr gut war und sie sich nur bruchstückhaft unterhalten konnte, hatte Mina leider nicht in Erfahrung bringen können, was genau mit Jonathan geschehen war. Die ganze Überfahrt von London nach Hamburg und von dort mit der Bahn hinunter nach München war kräftezehrend und erschöpfend gewesen. Sie hatte unentwegt an ihren Verlobten denken müssen und was für schreckliche Dinge ihm widerfahren waren. Sie atmete schwer, als sie an seine Liegestatt getreten war und vor ihm auf die Knie fiel. Ihre zitternden Hände griffen seine schwachen und bedeckten sie mit Küssen.
»Jonathan«,
flüsterte sie, als sie das freudlose Lächeln auf seinen Lippen sah.
»Was ist nur mit dir geschehen?«
Jonathan schloss die Augen, als er diese Worte hörte, sank zurück in sein Bett und atmete dabei so schwer, dass er meinte, er würde keine Luft mehr bekommen.
»Kann ich noch etwas für Sie tun?«
wollte die Ordensschwester wissen und hob das Licht noch ein wenig mehr an, sodass Minas Blick auf die zahlreichen Verletzungen und Wunden fiel, die Jonathan sich zugezogen hatte, als er aus Siebenbürgen hierher nach München geflohen war.
»Danke, zurzeit brauchen wir nichts«,
meinte Mina noch immer Jonathans Hand in der ihren, um ihren Verlobten, als sich die Ordensschwester zurückzog und die Tür leise schloss, zu fragen,
»Was ist dir nur zugestoßen?«
Jonathan lag noch immer schwer atmend in seinem Bett. Er hatte die Augen halb geschlossen und schien mit sich zu kämpfen, wie er die richtigen Worte finden sollte. Zweimal setzte er an, das sah sie, ohne dass es ihm aber gelang, über seine zurückliegenden Erinnerungen sprechen zu können. Ohne ihn zu drängen, setzte sie sich auf seine Bettkante und streichelte ihm über das magere, eingefallene Gesicht, auf dem sich der Schatten eines Bartes abzuzeichnen begann.
Die Wunden, die sie dabei an seinem Hals entdeckte, ließen sie zusammenzucken, als hätte sie einen Schlag bekommen. Kleine, rot unterlaufene Punkte, die sich von der blassen Haut abhoben und aussahen wie in der Dunkelheit lodernde Feuer.
»Genau wie bei Lucy«,
flüsterte sie und zuckte zusammen, als Jonathan plötzlich ihre Hand ergriff, mit dem Oberkörper vorschnellte, sie aus gläsern wirkenden Augen anstarrte und keuchte,
»Er darf nicht nach London kommen!«
»Wer?«
fragte sie verwundert und erinnerte sich nun ungewollt an Lucy und das, was die ihr erzählt hatte. Es hatte anfangs so verwirrend und unlogisch geklungen, als wäre ihre beste Freundin aus einem Fiebertraum erwacht, ohne die Chance zu bekommen, sich zu orientieren, und nun klang auch Jonathan genau so.
»Der Graf«,
murmelte Jonathan und fasste ihre Hand ein wenig fester und schaute sie dann direkt an, mit einem Blick, wie sie ihn noch nie bei ihm gesehen hatte. Es schien so, als würde das Feuer der Angst in ihnen brennen und alles, was er sah, in Flammen setzen. Seine Unterlippe zitterte ebenso wie seine Hand, und der Atem, der ihm über die Lippen kam, war von solch einer Wärme, dass sie glaubte, Jonathan würde innerlich brennen.
»Er darf niemals nach London kommen.
Wen meinst du denn? Dracula?«
»Er ist ein Monster. Er hat mir all das angetan. Er wollte nicht, dass ich fliehe«,
sagte Jonathan und holte dann kurz Luft.
»Er wollte mich einfach zurücklassen, damit ich niemanden mehr warnen kann. Aber ich sprang aus dem Fenster, Mina. Ich sprang in die Tiefe und ließ mich von den eisigen Fluten des Flusses an den Wölfen vorbeitragen.«
»Wölfe? Sprung in die Tiefe? Jonathan, was redest du da nur?«
»Du würdest mir sowieso nicht glauben«,
murmelte er.
»Du würdest mir kein Wort glauben.«
Und dann begann er leise zu weinen. Er rollte sich zusammen wie ein kleines Kind, schlang die Arme um die Beine und zitterte am ganzen Leib, als seine schluchzenden Laute seinen Körper schüttelten.
»Jonathan«,
meinte sie mitleidig und streichelte ihm durchs Haar.
»Ich bin doch jetzt hier. Dir passiert nichts mehr.«
»Sie haben mich verfolgt«,
brachte er unter schweren Atemzügen hervor.
»Und gehetzt. Sie wollten nicht, dass ich gehe.«
»Wer? Dracula?«
Er schüttelte den Kopf und wischte sich mit dem Handrücken unter der Nase entlang.
»Sie.
Wen meinst du?«
Es fiel ihr schwer, nicht die Fassung zu verlieren. In ihr brodelte es. Ihre Ungeduld, zu der sie eigentlich gar nicht neigte, war in wenigen Augenblicken so sehr gewachsen, dass sie am liebsten nach seiner Schulter gegriffen hätte, um ihn auf den Rücken zu drehen, damit er sie ansehen konnte. Aber erst in dem Moment, als sich ein beruhigender, sie zur Kontrolle zwingender Gedanke ihrer bemächtigte, ließ sie die Hand sinken und fragte noch einmal ruhig:
»Wen meinst du denn?«
»Seine Bräute!«
Wieder begann er zu schluchzen und abermals schüttelten ihn die Erinnerungen an die zurückliegenden Tage durch. Mina konnte regelrecht mit ansehen, wie er die schrecklichsten aller Stunden wieder und wieder durchleben musste. Als er im Wasser getrieben war und sich an einen Baumstamm geklammert hatte, die schemenhaften Schatten seiner Verfolgerinnen am Uferrand.
»Jonathan«,
murmelte sie wieder und legte ihren Kopf auf seine Schulter, um so nah wie möglich bei ihm zu sein.
»Nun bist du in Sicherheit. Du bist wieder da, Jonathan. Ich werde alles tun, damit es dir wieder gut gehen wird.«
»Mina«, flüsterte Jonathan, »Dracula kommt nur deinetwegen nach London.«
18. Kapitel.
»Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich darüber bin, dass Sie Ihren Weg nach London gefunden haben«,
begrüßte John Seward den in der Tür stehenden Abraham van Helsing. Der Professor, der in einen langen Mantel gekleidet war, nickte seinem ehemaligen Studenten zu und sagte, ohne sich lange mit Begrüßungen aufzuhalten:
»Wo ist das Opfer?«
»Opfer?« fragte Arthur irritiert, der hinter Seward gestanden hatte und unruhig darauf wartete, dass dieser extra aus Amsterdam angereiste Mann sich um seine Verlobte kümmerte. In den letzten beiden Tagen war es ihr nämlich erheblich schlechter gegangen. Ihre Atmung war so flach geworden, dass man manchmal glaubte, wenn alles ganz still war und niemand sich regte, dass sie ganz aufgehört hatte, Luft zu holen. Erst wenn man an ihrem Bett stand und die Hand auf ihre Brust legte, konnte man die Atemzüge spüren.
»Opfer«,
bestätigte der Professor und fasste Arthur fest ins Auge.
Denn wenn wir es wirklich mit dem zu tun haben, was ich vermute, können wir froh sein, dass sie zurzeit nur ein Opfer ist.
Was soll das denn heißen?
Sie werden es schon sehen, meinte der Mann und ließ sich von Seward, der seinem Freund beruhigend zusprach, in das Zimmer führen, in dem Lucy zurzeit ununterbrochen schlief.
Nur dann, wenn der Abend hereinbrach, öffnete sie die Augen und schien ein wenig an Kraft zu gewinnen. Aber auch das ließ seit 2 Tagen immer mehr nach. Sie öffnete zwar noch die Augen und redete gelegentlich, aber orientiert, geschweige denn Herrin ihrer Sinne, schien sie nicht mehr zu sein. Sie wirkte eher wie eine zertrampelte Lilie, die es nicht mehr schaffte, sich aus eigener Kraft wieder aufzurichten.
»Wie ich es mir gedacht habe«, flüsterte Van Helsing, als er an das Bett getreten war und seinen Blick über das schneeweiße Antlitz der jungen Frau hatte schweifen lassen. »Sie ist so gut wie tot.«
»Tot?«
rief Arthur.
»Oh mein Gott, was können wir denn nur tun, dass wir das Schicksal von ihr abwenden?«
»Sie braucht Blut«, flüsterte der Professor und betrachtete die beiden Male, die sich an ihrem Hals befanden. »So schnell wie nur möglich. Sollte sie keins bekommen, verlieren wir sie heute Nacht auf jeden Fall.«
»Nehmen Sie meins! Oder meins!«
rief Arthur, als er sah, wie Seward seinen Arm freilegte und bereitwillig alle Opfer bringen wollte, damit es Lucy besser ging.
»Nehmen wir als erstes Sie, Arthur«, sagte Van Helsing. »Auf Sie können wir eher verzichten, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommen sollte. Dr. Seward hingegen ist mit meinen Arbeitsmethoden vertraut und eine größere Hilfe, wenn es darum geht, meine Theorie zu beweisen.«
Ob Arthur sich von Van Helsings Worten beleidigt fühlte oder nicht, konnte Seward nicht genau sagen. Sein Freund ballte die Faust nur fester, nickte dem Professor zu und sagte,
»Ich werde alles für Lucy tun.«
»Das müssen Sie auch.«
Mit diesen Worten wurde Arthur der Schlauch um den Arm gelegt, um die Blutzufuhr abzuschnüren. Nach wenigen Sekunden traten die ersten Venen deutlich unter seiner Haut hervor. Seward, der wusste, wie man vorgehen musste, punktierte eine Vene und leitete den Schlauch zu Lucy weiter, die ihrerseits wiederum eine Nadel in den Arm gesteckt bekam. Während das Blut von Arthur zu Lucy lief, murmelte Van Helsing unentwegt etwas, das klang, als würde er sich geistige Notizen machen.